Also, Sie haben, Herr Zill, Sie haben das Buch geschrieben Follow the Sun. Das ist ja ein Musiktitel der Beatles und, oder war noch die Beatles? Wann kam es zu der Idee des Buches und warum dieser Titel?
Also die Idee, ich fange anders an. Diese Geschichte hatte sich 40 Jahre lang in mir festgesetzt. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt die letzten 10 Jahre an diesem Buch geschrieben, aber immer mit langen, langen Pausen, manchmal jahrelangen Pausen, weil es so nah an mir dran war, weil ich teilweise diese Erlebnisse von damals schwer verkraften konnte, während ich es schrieb. Weil es so weh tat, diese Todesfälle oder so. Ich hatte manchmal wirklich Tränen in den Augen. Ich habe 40 Jahre lang diese Geschichte mit mir rumgetragen und habe dann gesagt, oder beschlossen, ich muss es jetzt einmal aufgeschrieben haben. Ich muss jetzt nach so langer Zeit mal loslassen können. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich es jemals veröffentlichen will. Ich wollte es im Grunde genommen so ein bisschen als Vermächtnis für meine Söhne schreiben, damit die irgendwann mal sehen, Papa hatte auch wilde Zeiten hinter sich.
Sie haben ja mehr oder weniger, das Buch fängt ja mit einem kompletten Fehlstart eigentlich an. Also schulisch
Ja.
gesehen ja ein totales Desaster, würde ich mal glattweg behaupten.
Absolut. Heißt auch sogar das erste Kapitel, der Fehlstart. Ja. Das war schlimm. Mit 16 Jahren komplett Schulversager, renitent, rebellierend gegen alles. Von den 68ern so ein bisschen angehaucht, obwohl die waren ein paar Jahre älter als ich. Aber es waren so ein bisschen Vorbilder, aber vor allem natürlich durch die Musik geprägt, die damals so toll war. Und Paul McCartney mit diesem I Follow the Sun hat in mir einfach tatsächlich diesen unbändigen Freiheitswillen ausgelöst. Ich fand dieses Bild Follow the Sun so toll. Das war tatsächlich mein Credo. Ich habe irgendwann, nachdem ich dann rausflog von zu Hause und vorher von der Schule geschmissen wurde, war das für mich das Leitmotiv. Ich fahre jetzt in den Süden. Hier will mich sowieso keiner mehr. Und ja, der Sonne entgegen. Ich begriff mich als Hippie. Oder als Sonnenkind oder als Blumenkind.
Ja, das ist ja, also ich habe mit meinem Vater darüber auch gesprochen. Der ist ja Baujahr 65,
Ach, welche?
55,
Ach, das ist
55.
ein Jahr jünger als ich, genau.
Und der hatte also jetzt letzten Monat seinen 65. Geburtstag.
Ja.
Und ich habe dann halt einfach mit ihm auch ein bisschen so darüber gesprochen und er sagt dann so, naja, es war halt einfach auch so die Zeit. Also er war auch nicht immer unbedingt der Schulgänger, den er danach irgendwie war.
Der muss mein Buch lesen, Herr Eggert. Schenken Sie ihm das zu Weihnachten. Der wird sich wiederfinden wahrscheinlich.
Er wird, also das, er hat sowieso schon angekündigt, sagte Markus, kannst du mir das Buch leihen? Ich so, ja, Papa, du kriegst alles von mir. Also, aber
Ja.
das ist halt einfach, er sagt halt einfach, es ist eine Zeit gewesen, wo alles etwas lockerer war, wie es heutzutage ist.
Das ist es auf jeden Fall. Das ist es ganz sicher. Und es ist einfach dieser Anspruch, den ich hatte. Ich habe irgendwann im Laufe des Schreibens gemerkt, dass das durchaus auch ein Handwerk ist, ne? Wir haben so eine schöne, reiche, blumige Sprache. Das Deutsch, man ist eigentlich in der Lage, alles auszudrücken. Aber es ist schwierig, die richtige Wortwahl zu finden, wenn man Atmosphäre ausdrücken will. Und wenn man dieses Lebensgefühl und die Lebensgier, die ich hatte, wenn man das beschreiben will, also da bin ich oft an meine Grenzen gekommen und habe dann das eben auch ruhen lassen, bis ich den Text hatte dafür. Und das war meine Idee und vielleicht ist es gelungen. Jedenfalls habe ich viel Feedbacks von Menschen meines Alters bekommen, die sagen, ey, genau so war es. Genau so war es. dieses Gefühl, in die Dizzy zu gehen, und es kam In a Gutter da wieder von Iron Butterfly.
Ja.
Und man, es brach aus einem raus. Dong, dong, da, da, dong, 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 dong. Ja, also das war, und das, oder das Betreten des Wondelparks, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, wie es war, diesen Park zu betreten, plötzlich die Lagerfeuer, die Zelte, die oh, tausend Hippies sicherlich, die Bongos, die Gitarrenklänge, die Maultrommeln, die Gesänge. Und auch Hare Krishnas drunter und also ein Lebensgefühl von Freiheit und von einfach so gegen alles, was spießig war, ja. Hm? Ich kam aus dem Dorf. Es war so komplett anders. Und das hat mich also so in seinen Bann gezogen, dass ich dachte so, jetzt ich hab's gefunden, ich habe den Weg für mein Leben gefunden, diese Freiheit möchte ich haben. Ich war auch nie wieder so frei wie damals, muss ich sagen.
Wie ist es eigentlich, wenn Sie heute, Sie waren vielleicht noch mal in Amsterdam oder auch noch mal in Brüssel, wenn sie diese Städte betreten, was ist das für ein Gefühl für Sie auch heute noch?
Ja, also ich war natürlich mit meiner Freundin, vor 5 Jahren war ich in Brüssel. Und war natürlich glücklich, diese Mauer da wieder zu sehen, auf der immer noch die Leute sitzen. Jetzt sind es keine Hippies, obwohl ein paar Freaks waren auch dabei. Aber halt auch normale Touristen. Und es ist immer noch, diese Mauer bietet einfach so ein bisschen Platz für Leute, die mal eine kleine Rast machen wollen und dieses wahnsinnige Rathaus sich anschauen wollen und dieses Treiben auf dem Grand Place erleben wollen. Also es kamen natürlich alle Memories wieder hoch. Ich bin ja damals wirklich in die B-Ebene der Stadt oder in die Subkultur dieser Stadt eingetaucht. Ich habe auch diese Oberstadt, dieses Haus nicht mehr gefunden. Ich habe auch diese Organisation, diese Un for Jeune.
Ja, das war die kirchliche Situation, war das ja, wenn mich nicht alles.
Die habe ich gefunden. Aber das Haus, in dem Bob, der Pfarrer, residierte und uns da aufgenommen hatte, das habe ich auch nicht mehr gefunden. Also es war jedenfalls eine ganze Batterie an Erinnerungen sofort da. Ich bin dann noch weiter nach Ostende gefahren, die Arkaden gesehen, unter denen ich tagelang geschlafen hatte, habe diesen wahnsinnigen Strand gesehen, habe meiner Freundin die anderen Strände der Nordsee da gezeigt und sie war auch total überrascht, dass man das eigentlich gar nicht so weiß, wie schön diese belgischen Nordseestrände sind.
Absolut, die sind absolut schön, es sind toll. Also ich bin Pfadfinder und habe auch dementsprechend mal Belgien besucht. Ich habe auch, ich war in Paris und bin mit Trempend aus Paris rausgetrempt und stand da 3 Tage an der Autobahnauffahrt und
wurde nicht mitgenommen
mit meinem Kumpel. Und da gibt's ja auch dieses Kapitel, wo sie auch längere Zeit an einer Autobahnauffahrt stehen.
In Kloppenburg. Heute ist es so, ich habe solche Bad Vibrations, wenn ich in Kloppenburg vorbeifahre, an dieser Autobahnauffahrt. Ich hasse sie, die Kloppenburger, seitdem.
Und jedes Mal, wenn ich an Paris denke ich automatisch an diese Autobahnauffahrt. Und die macht mir jedes Mal, und die hat mir Paris madig gemacht, wirklich. Also das macht einen, wenn man da treibt.
Ja, weil man hat ja auch Hunger. Die ursprünglichen Bedürfnisse des Lebens geraten plötzlich in Gefahr, weil du denkst ja immer jetzt doch, der Nächste ist es. Man traut sich nicht zum nächsten Bäcker zu gehen, weil ich könnte ja genau diesen einen Hit verpassen. Ne?
Ja, und der wird mich auf jeden Fall auch rausbringen und normalerweise wird man ja in Kluft, also so war es früher, wurde man in Kluft immer wieder mitgenommen. Das ging also automatisch in Frankreich, in Belgien, in Holland, aber in Paris nicht. Es war nicht machbar.
Verrückt.
Und man steht da und wirklich denkt, also mein Kumpel und ich, wir standen wirklich da und wir waren fix und fertig. Und dann gibt's ja in Paris zum Beispiel, also Sie merken auch in dem, das Buch hat auch in mir, also bestimmte Sachen einfach auch hervorgerufen. Und zwar stand ich da und hab vor uns in der Reihe stand einer, der war am Grab von Jim Morrison, also wo wir gerade bei The Doors auch
ja,
waren.
Ja.
Und der hatte das T-Shirt an und der stand und stand und stand da. Und der stand noch länger da wie wir. Und das ist, grauenhaft. Also das ist, aber andererseits, ich würde diese Erfahrung, ich möchte sie auch nicht missen.
Das ist es. Genauso geht mir das auch mit der Gesamtsituation, die ich damals durchlebt habe, inklusive dieser ganzen Drogenerfahrung und sowas. Das war gut, dass ich da überall wirklich so Einblick hatte. Das hat mich auch für mein ganzes Leben geprägt.
Das auf jeden Fall. Also, was mich ja einfach gewundert hat, war, wie sie sich diese Musiktitel alle merken konnten.
Das ist nicht das. Das muss sie gar nicht verwundern. Das war, die sind bis heute in mir drin. Ich bin heute, es gibt so einen Radiosender in Hamburg, den ich mit Vorliebe höre. Und die haben dieses ganze 70er-Jahre-Repertoire drauf.
Mhm.
Und also das geht mit Jumping Jack Flash, mit Aftermath von den Stones. Die haben auch viele Beatles-Songs. Aber die haben auch Eamon Corner und Led Zeppelin sowieso, Jethro Tull, Spooky Tooth. Also all diese Songs werden gespielt. Das hat sich verinnerlicht. Diese Zeit der End-60er, Anfang 70er, da war ich ja nun Schüler. Das war für mich eine so intensive Zeit, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Das hat sicherlich damit zu tun, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass ich vorher die ersten 11 Jahre meines Lebens in der kompletten Einsamkeit in Dithmarschen verbracht hatte.
Ja.
Und ich behaupte immer, mit 11 begann mein Leben eigentlich erst. Und darum war das so irrsinnig intensiv. Ich weiß alles. Es ist sogar so, wenn ich heute Klassenkameraden von früher treffe, die wissen oft nicht mehr die Namen der Lehrer und schon gar nicht die der Mitschüler. Und ich kann denen sogar sagen, wo die gesessen haben. Dass der eine schräg rechts hinter mir gesessen hat, dass sein bester Kumpel direkt neben mir saß, der hat mich nie abschreiben lassen, der hat immer die Hand vors Heft gehalten. Und das war ein Arschloch. Und ich weiß alles. Ich weiß wirklich alles.
Ja, so geht's mir auch ab und zu mal. So ab und zu mal geht mir es auch so. Und ich finde halt einfach Musik kann zum Beispiel auch immer wieder, so geht's mir, Emotionen oder auch mich an Orte wieder zurückbringen.
Natürlich, genau so ist es, ja. Ja, das löst Musik in einem aus, ja.
Das ist einfach so, dass aber trotzdem war es für mich verwunderlich, wie stark doch das ganze Buch mit Musik geprägt ist.
Ja. Das ist mir aber auch erst während des Schreibens aufgefallen, muss ich sagen. Dass also die Musik eine enorm wichtige, also es beginnend mit gleich, als ich über die Pforte springe, dieses She's Leaving Home von den Beatles, Wednesday morning at 5 o'clock when the day begins, dann im Auto, me and Bobby McGee, Janis Joplin mit ihrer zerbrochenen Stimme und es ist auch eine Tremper-Geschichte. Und es war, alles wurde durch die Musik begleitet und dann natürlich auch noch verstärkt durch diese vielen, vielen es ist ein Lunchbreak hier. Und dann die Liebe natürlich, die einen da so getragen hat. Ja. Und dann war das dieser ein Jahrhundertsommer, dieser Traumsommer, diese unendliche Wärme und dass man unter freiem Himmel schlafen konnte und diese plötzlich geschenkte Freiheit durch den Rauswurf zu Hause. Ja, also das ganze Zusammenspiel dieser Zustände, das hat das Lebensgefühl ausgemacht. Und das habe ich eben versucht zu beschreiben.
Wie ist es eigentlich, an solche Menschen zu denken, wie zum Beispiel Claude, Rudi oder Haneke?
Wehmut, weil ich habe sie nie wieder gesehen.
Ah, oh, das ist schade.
Ich habe ja aus Trotz meine Adresse nicht preisgegeben. Mhm. Weil ich dachte, da gehe ich sowieso nie wieder hin nach Hause. Und die hatten auch keine Adressen. Claude ging nach Biafra, wovor ich einen wahnsinnigen Respekt hatte. Ich fand das so unglaublich, dass dieser junge Typ, der war ein paar Jahre älter als ich, der war vielleicht Anfang 20, dass der wirklich sein Leben darauf ausgerichtet hatte, sozial tätig zu sein, also den hungernden Kindern von Biafra zu helfen. Das war sein Anspruch. Und das hat er durchgezogen. Und Haneke und Rudi waren so enge Freunde, die mich so aufgefangen hatten. und wo eine so große Nähe in kürzester Zeit entstand. Und das tut weh. Das sind so Punkte, warum ich eben dann nicht weitergeschrieben habe, weil ich so in mir rumgegraben habe und plötzlich so eine Sehnsucht auch hatte. Mein Gott, wie schade, dass diese festen, tollen Freunde irgendwo in der Welt jetzt rumgeistern, oder ob sie überhaupt noch leben, ist die Frage. Das muss man sich ja heute auch so immer mal in meinem Alter allmählich muss man sich die Frage stellen. Und es war ja auch in diesen 3 Monaten, die ich unterwegs war, das beschreibe ich auch in dem Buch, dass es da tatsächlich 4 Todesfälle gab.
Ja.
Und auch das hat mich so fertig gemacht, dass ich nicht weiterschreiben wollte.
Das erste Mal geheult habe ich, glaube ich, bei Henry.
Ah ja.
Also
ja.
Henry.
Henri. Der Kloscher.
Ja, genau. Der Kloscher. Ja. Und das hat mich das erste Mal so, ich so, boah, nee, das hat mir so, ach, dieser Kloscher.
Das ist toll, dass Sie das sagen. Ja, das war auch, der war so, ich beschreibe ja, dass ich so einen Ekel vor dem hatte, weil der wirklich fertig war. Der roch auch nicht gut und er drückte mir einen Kuss auf den Mund und war so herzlich. Also er liebte, er hatte mich in sein Herz geschlossen und suchte eine Nähe, die ich überhaupt nicht wollte. Ich war völlig überfordert damit. Und dann diese tragische Geschichte um ihn herum und dieser ja, vermeintlich, ich glaube schon, dass er es war auf dem Bahnhof, der sich da
umgebracht. Ich glaube, ansonsten wären sie sich vielleicht nochmal begegnet oder er wäre wieder zu Claude zurückgekommen. Also ich hab's einfach, ich habe immer wieder gehofft, bei jeder Seite mehr oder weniger, dass er vielleicht wieder zurückkommt oder so, aber nein, er kam nicht mehr.
Ja. Also,
und das ist genauso Trishata. Trishata?
Ja.
Das war ja auch, ich glaube, das war ihre erste, also ich hatte so das Gefühl, das war so die erste große Liebe, mehr oder weniger, so ein bisschen.
Ja, diese in so kurzer Zeit entstanden, das waren ja nur 2, 3 Begegnungen und so intensiv und so, die war auch so wahnsinnig hübsch und hatte so Augen mit so einer Tiefe einfach. Da, ja, ich war unsterblich verliebt in sie. Und umso größer der Schock, als ich sie dann nachher wieder traf.
Ja, also das ist also hoch emotional, was dann nachher in Amsterdam abgeht.
Das ist eigentlich nur, das ganze Buch ist ein einziger Roadmovie eigentlich. Das ist mir auch erst hinterher klar geworden.
Ja, absolut. Und dann, oder Monique fand ich auch eine total, also sie kam für mich so als lebenslustige Person rüber, die ihnen einfach auch einen gewissen Halt gegeben hat.
Absolut. Und das ist tatsächlich auch die einzige, das einzige Mädchen oder die einzige Person, die ich tatsächlich nochmal wieder gesehen habe.
Nein.
2 Jahre. Ja, die stand tatsächlich 2 Jahre später vor der Haustür meiner Eltern. Meine Mutter hatte sie dann reingelassen. Ich war inzwischen auf der Schauspielschule. Und meine Mutter rief mich an und sagte, du hast Besuch, eine Monique ist gekommen. Und ich war fassungslos und bin nach Hause. Und sie war es tatsächlich, sie ist per Anhalter mir 2 Jahre später hinterhergereist. Sie war inzwischen nicht mehr mit Michelle zusammen, mit dem Bandleader. Und wollte bei mir bleiben. Und ich war inzwischen Schauspielschüler und eine ganz neue Welt hatte sich vor mir aufgetan. Und ich war nicht bereit für eine Beziehung. Und die ist dann wirklich todtraurig wieder zurückgetrennt. Und irgendwann bekam ich nochmal einen Brief, dass sie in der Nähe von Paris lebt und ein kleines Baby hat und mit jemandem zusammenlebt. Ist aber tatsächlich die einzige, die wieder aufgetaucht ist.
Was macht es in Ihnen, wenn Sie an John denken? John war ja auch eine der wichtigen Personen auf der Mauer.
Ja. Ganz am Anfang, ne?
Ganz am Anfang, sofort. Der war ja da und hat sie mehr oder weniger gleich aufgefangen.
Ja, das war klar. So hilfreich. Das zieht sich ja durchs ganze Buch, dass ich immer so Begegnungen hatte. Dass es immer Menschen gab, die mir wahnsinnig geholfen hatten. Und er war einer derer, die mir dann gleich Brüssel gezeigt hatten und all die Sehenswürdigkeiten. Und das habe ich dann aber erst nach seinem Selbstmord begriffen, dass der im Grunde genommen schon mal auch mich angetestet hat, ob ich drück, mhm. ob ich mal Age probieren möchte, aber das war so beiläufig. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Und das war aber auch jemand, die Geschichte von ihm, war Zimmermann und erzählte mir dann gleich am Anfang, das war ganz lustig, dass er aufhören musste damit, weil er ständig bekifft auf dem Baugerüst rumturnen
musste. Ja, genau, stimmt, ja. Die Story wird ja auch erzählt. Also es ist im Buch und.
Ja. Ja, und dass er aber mit dem Job sich über Wasser halten könnte. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen. Das war zu früh. Da war ich erst ein paar Tage unterwegs und mir war nicht bewusst, dass ich auf diesem Weg auch ganz vielen Junkies begegnen würde. Mhm. Eben in dieser B-Ebene, in der ich mich da befand.
Es ist unwahrscheinlich spannend, es ist einfach unwahrscheinlich, es ist herzlich, es ist warm. Es ist ein Buch für mich, was einen immer wieder weiterbringt und auch ein bisschen einen selber ein bisschen hinterfragt, wo steht man selber? Also
ja. Schreiben Sie das bitte. Das Buch ist überhaupt noch nicht rezensiert worden. Ich denke, das kann doch nicht angehen. Das ist jetzt 5 Wochen auf dem Markt und niemand hat eine Rezension geschrieben.
Es wird eine Rezension demnächst kommen. Wir können davon ausgehen. Also die ist schon geschrieben, die ist nur noch nicht online. Okay. Das
geht mir echt runter wie Öl, was Sie da gerade sagen. Weil genau das habe ich eigentlich bewirkt. Diese Ehrlichkeit einfach. Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich wollte endlich nach 45 Jahren Schauspielerei und unendlich vielen Interviews, die ich geben musste, um Filme zu promoten und gerade über diesen Punkt mich immer hinweglügen musste. Es ist durchgesickert, dass ich von der Schule flog. Warum denn? Und dann habe ich immer, furchtbar viel geschwänzt und ich wollte einfach damit mal aufräumen. Das war auch so ein Bedürfnis. Raus damit. Komplett ehrlich und es ist auch so befreiend. Mein Gott, ich war 16, sollen die Leute doch wissen, dass ich mit 16 ein verkiffter Hippie war, der einfach keinen Bock mehr auf die Spießigkeit der Bürgerlichkeit in der deutschen Mittelschicht leben wollte.
Das ist also einfach, das ist ja auch alles, es ist ab, also jeden Moment, wenn man dann etwas liest in den Kapiteln, es ist so, man wird mitgenommen, man weint, man lacht, man freut sich, man freut, man hat, also ich hatte zwischendurch so diese Flötenklänge und mit den Bongos, das hatte ich so ein bisschen im Ohr und apropos Flöte, haben Sie diese F-Flöte noch?
Nein, die leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die ist mir irgendwann bei 1000 Umzügen abhanden gekommen. Aber ich habe mir bei irgendwelchen Dreharbeiten vor 10 Jahren tatsächlich in einem Musikgeschäft in Regensburg, da habe ich mir wieder eine F-Flöte gekauft. Und im Grunde genommen ist es ja auch der Meyer Burkhardt bei der NDR-Talkshow, der hat mich also schlapp gelacht, als der hörte, dass ich am Straßenrand mit einer F-Flöte gespielt habe. Das war auch damals sehr ungewöhnlich. Es gab Gitarren, es gab Bongos, es gab Mundharmonika, aber dass einer Flöte spielt, das war sehr strange. Und ja, aber ich hatte das war die einzige Chance für mich, da ein bisschen rum zu improvisieren. Und die hatte einen deutlich schöneren Klang als so eine C-Flöte. Hm? Mhm. So ein bisschen so der Unterschied von Cello zu Geige, so diese etwas tieferen Töne.
Ist etwas tiefer, ist etwas schön. Wärmer, finde ich einfach.
Absolut, absolut, finde ich auch. Ja.
Also sie hat einfach einen wesentlich wärmeren Klang und ich finde das einfach wunderbar und angenehm. Was ist es eigentlich, wenn Sie heute noch an Stränden, gibt es das ja immer noch, oder in der Stadt, wenn jemand gefälschte Waren anbietet? Was geht in der, also nicht was geht Ihnen im Kopf vor, sondern was passiert dann in Ihnen?
Ja, ich weiß, woraus Sie jetzt anspielen. Auch das ist im Grunde genommen eine Szene, wenn man das bildlich sieht, ja, da musste ich selber beim Schreiben schmunzeln. Da ist so ein 16-jähriger Steppke mit einem Sweatshirt und geht über den Grand Place und spricht Erwachsene an, Touristen an, zieht konspirativ seinen Ärmel hoch und da sind 5 Rolex.
Ja. auf der einen Rolex, auf der anderen Cartier.
Genau, auf der anderen Seite 5 Cartier. Wollen Sie Ihrer Frau nicht eine schöne Cartier schenken? Und dann, geh weg, du Hila Ware, und die haben geschickt, wurde ich. Und natürlich, wenn ich jetzt so gefakte Ware sehe, es gibt sie ja immer noch, diese Fake-Uhren. Ginters hat ja, die sind ja präsenter denn je.
Absolut.
Einfach nur Erinnerungen an damals und gleich fachmännischer Blick. So eine schlechte Fälschung. Das ist ja auch so wunderbar, dass ich so dieses Background-Wissen so peu à peu bekam, auch so was Modeschmuck betrifft und diese ganzen, dass ich so filigranen Schmuck von derben Schmuck so kennermäßig halt unterscheiden konnte. Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht irgendetwas an die damalige Tremtour erinnert hat.
Was ist eigentlich, waren Sie immer in Kopenhagen, und zwar in der Freistadt Christiania?
Ich habe in Kopenhagen gedreht und wollte nach Christiania. Und das wurde mir da irgendwie ausgeredet. Da muss irgendwie Rocker-Terror gewesen sein. Und ich hatte leider auch nicht besonders viel Zeit. Ich bin nie dort gewesen. Aber das steht auf jeden Fall nochmal auf dem Zettel. Da muss ich nochmal hin.
Ja, weil das
zieht sich ja auch durch das ganze Buch.
Deswegen kam ich auch darauf, ja, weil es gibt ja diese Freistaat, diese
gibt den tatsächlich.
Das gibt ja gelungen, diesen Hippie-Staat, ja, in Anführungszeichen, gibt es ja wirklich. Und das ist ja, ja. Den gibt es jetzt ja seit 1971. Also da, wo das Buch spielt, seitdem gibt es diese.
So ist es.
Ich glaube, sogar mit einer eigenen Währung und allem Möglichen. Also.
Ja. Und das ist, alle haben immer nur davon erzählt und ich glaubte nicht so recht dran. Und es ist tatsächlich noch im gleichen Jahr ist das dort entstanden, dieser Freistaat Christiania.
Ja, genau. Der ist, und der wird ja von der Polizei in Kopenhagen wird das ja einfach akzeptiert und wird gesagt, ja, ist noch okay. Ja. Ich weiß gar nicht, bei welchem Buch bin ich denn das erste Mal drüber gestolpert. Es gab auch ein Buch, da wurde das auf einmal erwähnt, da musste ich nämlich irgendwann mal, da habe ich gedacht, das kann nicht in ihr Ernst sein, aber es ist wohl, also es gibt es den wohl wirklich und ja. Kopenhagen war ich leider noch nicht.
Ja, das gibt es auf jeden Fall, gibt es den, seit damals, ja, bis heute. Mhm.
Was für eine Person ich auch unwahrscheinlich bewegend fand, das war Mary.
Ja.
Also.
Ja, das war auch enorm.
Ja. Wobei, das ist ja, ich habe das Gefühl gehabt, so zwischendurch, sie waren schon dichter dran, mal Age zu probieren.
Ja. Also, Mary ist auch wieder diese Begegnung gewesen, die mir, da war ich nicht so ganz frisch in Amsterdam, da war ich schon ein paar Tage und hatte ja diese Wuppertaler Jungs da getroffen. Genau. Aber Mary hat mir dann auch noch ganz viel gezeigt und vor allen Dingen, sie hat mir Obdach angeboten. Ich konnte dann mal unter einem Dach schlafen und nicht ewig im Park. Und ich habe eben nicht geahnt, dass das eine Junkie-WG war. Und Mary hat immer gesagt, dass sie drüber steht, dass Sucht im Kopf stattfindet und dass sie das absolut beherrscht und ihr würde es niemals passieren, Sucht zu empfinden. Und das war dieser schreckliche Irrtum dann.
Ja, absolut. Also es ist, Mary fand ich, war ja, so
auch
ja, so ausschlaggebend, so ein, dann wieder zurückzugehen, glaube ich.
Lieber Mensch, naja, das ausschlaggebend war, das war da natürlich auch wieder der Tod. Und dann gab es in dieser Junkie-WG jemanden, der mich täglich überreden wollte, es auch mal auszuprobieren, zu fixen. Und der hat es dann tatsächlich auch geschafft, mir die Nadel dann schon an den Arm zu setzen. War völlig beseelt davon, dass er es jetzt tun konnte. Und ich habe damals begriffen, dass Junkies einfach so ticken, die zwanghaft müssen sie andere überreden, das auch zu machen, weil es dann ihre Sucht legitimiert. Irgendwie, als wenn da irgendwie so ein psychologischer Vorgang in denen stattfindet, wieso, so, nach dem Motto, so, wieso, der macht das doch auch. Und warum sollte ich nicht? Und es gab ja auch tatsächlich Junkies, die das jahrelang machten und eben trotzdem noch lebten. Und das waren dann so deren, ja, also die haben immer so Ausflüchte,
warum sie es machen. Mein Patenonkel hat das auch über Jahre hinweg wohl genommen. Ja. War ja auch so 70er Jahre. Also ich bin Baujahr 72. Und da war das ja auch, da sind einige Leute von der Clique von meinen Eltern, gibt es nicht mehr, weil sie an den Folgeschäden mehr oder weniger verstorben sind, an Folgeschäden von LSD, von Age oder so. Und ich habe prinzipiell für mich dann einfach gesagt, weil ich einfach wirklich das gesehen habe, wie klein die Clique von meinen Eltern auf einmal geworden ist im Laufe der Jahre durch die Folgeschäden, dass ich immer gesagt habe, nee, ich rühre das Zeug nicht an. Also ich habe geraucht, also ich habe normale Zigaretten geraucht, aber das war auch alles. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache da nichts, weil das geht nicht. Also nicht, dass meine Eltern da standen oder sonst irgendwas, sondern ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich halt einfach zu viele habe sterben sehen da dran.
Ja, das verstehe ich total. Also, ist auch gut so. Ist auch gut so, dass ich es nicht gemacht habe. Na, wobei ich meinen Kindern tatsächlich immer gesagt habe, die haben natürlich auch alle mal gekifft und auch mal mit Alkohol so experimentiert. Und ich habe denen dann irgendwann gesagt, die sind jetzt erwachsen. Und ich habe, da waren die noch relativ jung. Da habe ich gesagt, pass mal auf, es ist beides scheiße. Aber wenn ihr irgendwas davon macht, dann ist mir persönlich lieber, dass ihr kifft, als dass ihr sauft. Ja. Alkohol bewirkt viel schlimmere Sachen. Und unter Alkohol verlierst du die Orientierung und wirst aggressiv und grüllst rum, bist unausstehlich. Und so einer, der mal einen Joint raucht, der ist, ja, der will chillen, der will seine Ruhe haben.
Nein, also ich habe nichts dagegen, wenn in meiner Gegenwart einer raucht oder also einer einen Joint raucht oder sowas, habe ich gar kein Problem mit. Das ist halt einfach so, nehm ich hin, sag, ja, mach ruhig, ne? Aber ich will es halt nicht. Also ich für mich habe halt einfach gesagt, nö, das ist
doch völlig okay. Es gibt ja diesen Spruch, auch Hasch macht Lasch, da ist sehr viel dran.
Ja, stimmt, genau, den gibt's auch. Hast du Haschisch in der Tasche, hast du immer was zu Nasche oder sowas in der Richtung.
Genau. Ja, das ist wirklich so. Man hängt da so rum, man chillt, man will Musik hören, man will auch möglichst keine intensiven Gespräche, gerne ein bisschen schmusen oder sowas. Und das ist so angenehm bedröhnt und nicht aggressiv und voller Wut und Tatendrang. Wenn du angesoffen bist.
Ja, also absolut. Und ich finde es einfach echt, also mir hat A Follow with Sun, das Buch, richtig viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde gequatscht.
Ja, das ist okay, darf sein. Es ist übrigens, darüber bin ich sehr stolz. Es haben auch einige Lehrer in meinem Bekanntenkreis gelesen. Und die haben tatsächlich gesagt, jetzt vergreife ich mich wirklich an Weltliteratur, die haben gesagt, es wird so in der Mittelstufe wird immer gerne Fänger im Roggen, Salinger
gesagt. Ja, genau.
Und dieses Buch beschreibt ja so jemanden, der vom Internat fliegt und dann durch New York zieht und da strandet letztendlich und auch viel Whisky trinkt und also so sein Leben so Revue passieren lässt im jungen Alter und irgendwie auch alles scheiße findet und sowas. Und die haben gesagt, dieses Buch sollte Pflichtliteratur werden, anstatt
Fänger.
Das ist, beschreibt immer noch die 16-Jährigen, die auf Sinnsuche sind, die mit Drogen experimentieren, die einfach mal ihr Leben so in die Waagschale schmeißen und im Aufbruch sind. Und das ist zwar jetzt auch 50 Jahre her, aber die sagen, die Drogen haben sich geändert. Vielleicht heute ist es Ecstasy und Crystal Meth oder ich weiß nicht was, aber die Situation in dieser Gesellschaft ist absolut geblieben. Das ist sehr heutig und darum sollte es Pflichtlektüre werden. Und das hat mich natürlich auch stolz gemacht. Also, boah, toll.
Es gibt so viele Sachen. Also es gibt zum Beispiel auch, also es wurde ja auch viel über Bücher, wurde ja auch ab und zu mal gesprochen in dem Buch. Hesse wird ja immer wieder erwähnt. Ich habe natürlich auch im Laufe meines Lebens Hesse gelesen, wobei mein Buch war nicht
Zitate,
sondern bei mir war es Steppenwolf. Der hat es mir angetan.
Steppenwolf, verstehe ich total. Das ist ja auch das war einfach ein grandioser Autor.
Also
alles, was er geschrieben hat, ist.
Siddhartha
war so Pflicht.
Ja, also ich glaube auch, dass Siddhartha hat auch so diesen Way of Life, der damals geherrscht hat, einfach so ein bisschen näher gebracht.
Ja.
Genauso wie zum Beispiel auch Böll war auch, also Böll war bei uns im Haus, war sehr präsent bei uns im Haus.
Ja. Hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob Böll schon Ende der 60er, Anfang der 70er, doch, da gab es natürlich schon.
Aber,
Hesse war einfach der Inbegriff des sowas, was eben mit Sinnsuche und am Fluss, dem Lauf des Flusses, dem Lauf des Wassers hinterher und zu begreifen, das kommt immer alles wieder, es ist ein Kreislauf, das Leben kommt, das Leben geht.
Ja, das hat also für mich eins der Bücher, wo ich wirklich, also man leidet mit, man freut sich mit, man erlebt viele Sachen und es ist einfach auch ein Buch, was einem vielleicht auch mal ein bisschen dazu bewegen könnte, vielleicht auch mal sich ein bisschen treiben zu lassen.
Ja.
Also ich zum Beispiel ich hatte ja vorhin das mit Paris erzählt. Wir wollten eigentlich in den Vogesen wandern und sind dann in Paris gelandet. Danach waren wir irgendwann in Brügge, was ich für mich eine der schönsten belgischen
Brügge ist so schön.
Eine wunderschöne Stadt für mich.
Eine Traumstadt. Gent. Gent ist noch
eine Gent ist auch noch super.
Aber nicht ganz so touristisch ist wie Brügge.
Aber Brügge kennen auch wenige Leute. Also hier in Deutschland kennen Brügge. Ist
komisch, ne?
Ist ganz komisch. Und auch Ostende hat auch was. Ist nicht nur der Hafen, sondern ist einfach auch dieses ganze Flair, was man da hat. Amsterdam, hinten am Eiselmeer. Das gibt so viele. Das hat schon was. Also es hat einfach Flair und man sollte sich ab und zu mal nicht nur immer planen, wo will man denn hinfahren, sondern einfach vielleicht auch mal ein bisschen links und rechts ein bisschen gucken und sich ein bisschen im Urlaub ein bisschen so treiben lassen.
Ja, gut.
Also das ist so vielleicht
das. Kann ich unterstreichen, ja.
Nicht jetzt unbedingt 3 Monate irgendwo bekifft in Brüssel rumfliegen, aber in Brüssel muss ich mir auch nochmal ansehen. Also das hat mich jetzt einfach ein bisschen so der
Traumstadt. Eine Traumstadt, wirklich wahr. Eine so reiche Stadt um den Grand Place rum. Gott, da gab es ja noch die Geschichte mit dem Stricher, mit Klaus dem Stricher. Ja. Auch da gab es ja so wunderbare Figuren.
Oder dieses schwule Pärchen, was es da noch gab.
Ja,
ich habe auch einmal eine Nacht beim Schwulen verbracht und das war einfach, wo ich auf Reisen war, das war einfach total geil, weil einfach irgendwie, ich habe es erst später mitgekriegt, dass der schwul ist.
Ja, man hat so Vorurteile und Ängste damals in den 70ern ganz besonders noch gehabt. Heute hat sich das ja alles, Gott sei Dank, relativiert. Aber damals hast du das war verpönt. Und also man hatte wirklich Angst jetzt, keine Ahnung, die fallen jetzt bestimmt über mich her und sowas. Und das waren so die liebsten Menschen, die mir begegnet sind.
Ich habe, egal welchen Schwulen oder auch Transsexuellen oder sonst irgendwas, egal wen ich begegnet bin, die so in dieser Schiene sind. Das sind die liebsten, nettesten Menschen, die herzlichsten Menschen. Das sind Menschen, die man einfach erleben muss, meiner Meinung nach.
Ja, und hilfsbereit. Ja, das ist wirklich.
Haben Sie eigentlich nochmal, also wo wir gerade nochmal über die schwule Pärchen reden, haben Sie eigentlich den Pulli wieder zurückgegeben?
Nee, ich habe da, also da war auch nie wieder ein Kontakt.
Nein, das Hemd, es war ein Hemd, genau, es war ein Hemd.
Dieses Blümchenhemd, ja, das wurde mir eigentlich auch erst bewusst durch Monique, dass das irgendwie ein bisschen schräg war da. Oder der Bassist, der dann sagte, du bist ja geil drauf, du lässt den so ein verschwitzt Schwätzer da
Dieses Ringelhemd, was sie auch in der Mitte von den Büchern, von dem Buch haben sie ja auch noch Fotos mit drin. Ja,
das war das. Exakt.
Und dann haben sie ja gesagt gehabt, das wurde dann gegen ein Hawaii-Hemd mehr oder weniger ausgetauscht.
Gegen das Blümchenhemd, genau.
Ne? Also, ja. Es ist so viel. Es sind wirklich, das sind wie viele Seiten? Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Ich
380 Seiten. Ja, das ist eine reiche Geschichte geworden mit unendlich vielen Erlebnissen. Ich war selber ganz erstaunt, dass dieses Buch, dass ich das schaffe. Es wird auch immer fälschlicherweise erzählt, dass ich meine Biografie geschrieben hätte. Und ich sage immer, no, es ist keine Biografie. Dafür bin ich zu jung. Es sind 3 Monate meines Lebens, als ich 16 war.
Ja, das ist einfach, also es hat biografische Züge, das vielleicht.
Ja,
aber
ja, klar.
Nicht mehr und nicht weniger. Also es ist halt einfach, ja. Es ist das, was sie erlebt haben und das, was sie gefühlt haben. Und sie kommen ja selber nicht immer unbedingt positiv bei weg, sondern.
Ich bin kein Hero. Ich bin oft der Loser. Und das muss auch so beschrieben sein.
Und ich glaube, es ist manchmal ganz praktisch, wenn man mal irgendwann ganz unten war. Also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren, war ich auch relativ, recht sehr weit unten. Und bin dann wieder durch Bücher und durch Literatur und durch Musik mehr oder weniger wieder nach oben gekommen. Und bin jetzt,
okay.
Also ne, das sind einfach solche Sachen,
ja,
das ist einfach so und ich bin dankbar dafür und
ja, es passiert im Leben und diese andere Seite ist ja auch gut, dass sie die kennengelernt haben wahrscheinlich.
Ja, also
im Nachhinein.
Ne? Im Nachhinein auf jeden Fall. Also ich bin dadurch noch menschlicher geworden und habe den Blick oder ich versuche einfach auch auf die Leute zu gucken, denen es nicht so gut geht.
Ja, richtig. Und richtig auch, richtig. Ich gebe es heute an keinem am Stadtstreicher, am Kloschar vorbei, ohne ihm nicht vielleicht doch einen Euro oder sowas zuzustecken. Es fällt mir sehr schwer, so einfach an denen vorbeizugehen.
Fällt mir auch sehr schwer, nur bei mir manchmal. Also, man muss halt immer gucken, wie viel Geld habe ich den Monat noch übrig.
Ja, man kann nicht jedem was zustecken, das ist richtig, aber das Bedürfnis ist da. Eigentlich möchte man es gerne.
Das Bedürfnis ist da.
Jeden Straßenmusiker, ja.
Und diese Straßenmusiker, ich finde einfach, das macht eine Stadt erst richtig lebenswert oder eine Innenstadt. Ich finde eine Innenstadt, wo Musiker stehen, wo die, weiß ich nicht, die Südamerikaner, die Indianer da mal wieder stehen und mal wieder ein bisschen mit ihrer Panflöte durch die Gegend marschieren.
Diese Peruaner.
Peruaner, genau.
Mit ihren Panflöten, das ist so wunderbar, eine ganze Horde. Die dann so El Condor Pasa oder irgendwie was. Ne?
Das ist einfach.
Genau.
Ja, und nicht nur das, sondern es gibt so viele verschiedene Sachen dabei. Und das macht etwas aus in einer Stadt. Und ich finde einfach, dass wir in Deutschland nicht immer alles regulieren sollten, sondern einfach auch mal ein bisschen was einfach so ein bisschen gehen lassen sollten.
Tolerieren sollten, genau.
Einfach ein bisschen tolerieren sollten, ein bisschen mehr akzeptieren und uns auch mal mit den Leuten einfach unterhalten. Ich saß mal in der DDR bei einer grünen WG mehr oder weniger und habe da meine Nacht verbracht und habe mit denen selbstgemachten Apfelwein getrunken, war eine tolle Nacht, waren tolle Typen und ja, einfach nur mal links und rechts ein bisschen gucken, vor allen Dingen, wenn man jung ist, nicht nur das Luxushotel oder sonst irgendwas, sondern vielleicht auch mal einfach mal ein paar Meter wandern oder mal mit dem Fahrrad oder...
Ja, und nicht immer nur den geraden Weg nehmen, nicht einfach sich auch dessen bewusst sein, wenn ich mit der Schule fertig bin. Das ist ja schlimm genug, dass du mit 6 Jahren in so eine Mühle kommst und dann irgendwie im besten Fall mit 18, 19 fertig bist und dein Abi hast und dann sofort auf die Uni und weiter und dann in den Beruf. ich finde diese Jungs und Mädchen, die dann so ein Jahr lang Work and Travel in Neuseeland machen, oder das ist so wichtig. Das ist so eine Zeit, die sollte man sich unbedingt nehmen, um nochmal einen anderen Blick auf.
Wünsche Ihnen was, und dabei ich habe mich bei der